Funktioniert das? Auch von mir. Wunderschönen guten Morgen an alle. Was wären wir ohne die Technik? Und was sind wir durch die Technik manchmal auch aufgeschmissen nämlich? Nein, alles gut, du machst das super. Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe mich heute tatsächlich ein bisschen schick gemacht, für meine Verhältnisse zumindest, weil ich, wenn man sich so vorbereitet, heute Morgen wirklich das fast das, nicht das erste Mal, aber einige der wenigen Male bin ich aufgewacht und war dankbar, dass ich predigen durfte. Ich bin häufig eher so, dass ich denke, es ist irgendwie auch, ja, man will es ja auch nicht verbocken, ne? Man will nicht schlecht predigen, man will irgendwie die Leute ja motivieren. Und es ist bei mir zumindest manchmal auch so, dass ich einmal tief durchatmen muss und denke, es wird schon. Ne? Letzten Endes geht es ja auch nicht um mich, um den Prediger, sondern um die Nachricht, die man so vermitteln will. Aber heute Morgen war das ein bisschen anders und ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich dachte, was für ein tolles Thema, Frucht tragen. Und ich wusste ja auch, wer die Einleitung machen wird. Ich wusste aber noch nicht genau, worüber es so im Detail geht. Und deswegen, Susanne, vielen Dank. Es war so ermutigend und ich war mir so sicher, dass auch in der Predigt ich auf die Einleitung werde mich beziehen können, obwohl ich sie gar nicht kannte, weil ich sowieso schon so häufig erlebe, dass der Herr das immer zusammenfügt. Und auch wenn man sich nicht abspricht, passt es zusammen. Aber auch gerade in diesem speziellen Thema Frucht. Und dann hören wir in der Einleitung, wie Menschen das Evangelium wirklich auch umsetzen wollen, wie sie evangelisieren und Menschen zum Glauben führen können, die gute Nachricht verbreiten. Und das ist so wunderbar und das hat mich eben auch nochmal total berührt, weil ich dachte, ja, warum mache ich das eigentlich nicht häufiger? Ich denke, wir machen es irgendwie alle, aber eben nicht so häufig. Und Susanne hat es auch angesprochen, Corona ist ein Fluch irgendwie, aber es kann natürlich auch ein Segen sein, weil es Leute in die Knie gezwungen hat und immer noch zwingt. Weil wir merken, wir sind an die Grenzen gekommen, weil dieses normale gesellschaftliche Leben so komplett aus den Angeln gehoben wurde. Und viele haben sich, glaube ich, die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? So viele Menschen fragen sich letzten Endes irgendwann in ihrem Leben, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Und als Christen ist es so einfach zu beantworten. Und das ist das Thema von heute. Unser Sinn ist, Frucht zu tragen. Unsere Berufung als Christen zu leben. Die Frage für uns ist also gar nicht so schwer, was ist der Sinn in deinem Leben? Das ist Frucht zu tragen. Die Schwierigkeit, finde ich, als Christ ist, wie mache ich das? Das ist die Schwierigkeit. Aber es ist nicht die Frage, was sollen wir eigentlich tun? Das ist völlig klar. Die Bibel sagt uns ständig, Frucht tragen. Sei ein guter Christ. Und wir werden gleich ein bisschen sehen, was eigentlich Frucht tragen bedeuten kann. Aber die Aufgabe ist völlig klar, die wir haben. Die ist so einfach und das ist manchmal ja auch mal schön. Es muss nicht immer kompliziert sein. Hilfe! Ah ja. Genau. Die Bibel ist voll mit Bibelstellen, mit Bezug nehmend auf Frucht. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgenommen oder zwei vielmehr und die kennen wir wahrscheinlich auch alle. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ist klar, Jesus hat ja viel, oder die Bibel generell spricht viel im Grunde genommen in Gleichnissen. In Dingen, die Menschen zur damaligen Zeit leicht verstehen konnten und das geht uns ja auch nicht anders. Wir brauchen Beispiele aus unserem täglichen Leben, um manchmal komplizierte Sachen zu verstehen. Das macht auch nicht nur die Religion, sondern das machen wir in allen Lebensbereichen, in technischen Sachen, in anderen Sachen. Wir versuchen den Kindern komplexe Dinge einfach zu erklären. Und das macht Gott auch, das macht Jesus auch. Und wir wissen alle, wenn wir uns mal an Apfelbäume erinnern, die Omas haben ja meistens noch, also meine Oma hatte ein riesen Grundstück früher und da waren gefühlt 30 Obstbäume drauf. Äpfel, Pflaumen und alles Mögliche. Und da konnte man schon sehen, wenn ein Baum gesund aussah und er hatte viele Früchte, dann gab es vielleicht mal eine Frucht an diesem Baum, die faul war oder vom Vogel oder vom Wurm befallen war, aber der Baum an sich, wenn der gesund aussah und viele Früchte hatte, waren die meisten Früchte waren wunderbar. Und auf der anderen Seite sehen wir von Ferne, auch wenn ein Baum verfault ist und tot ist, dann trägt er keine Früchte. Dann war das vielleicht mal ein toller Apfelbaum, aber er ist es nicht mehr. Und deswegen haben wir so schöne Gleichnisse und Beispiele, damit wir das uns immer in Erinnerung rufen können. Und wenn wir über Frucht reden, dann kennen wir natürlich eben auch die Geschichte, das Gleichnis vom wahren Weinstock. In Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Gärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie bei der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger seid. Also das, was die Brüder in Lübeck gemacht haben, das ist das, was wir machen sollen. In welcher Form auch immer. Natürlich, und das ist ja auch gut so, gibt es so viele Möglichkeiten zu evangelisieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Zeugnis von unserem Leben geben können. Aber das macht nur Sinn, wenn in unserem Leben auch wer herrscht, wer lebt, der Herr. Weil sonst gibst du Zeugnis von deinem Leben, sonst gebe ich Zeugnis von meinem Leben als Dirk Laval. Aber das ist vielleicht auch interessant, aber das ist nicht annähernd so spannend. Es ist nicht annähernd so vielversprechend. Es ist nicht heilsbringend, wie das Leben, was in mir, in euch, in uns sein sollte, wenn wir dem Herrn aufgenommen haben, wenn wir uns zu ihm bekennen. Na, es kommt gleich. Jetzt fragt ihr euch auch, was kommt denn da gleich? Hier gibt es auch hier wieder klar, das Volk Israel, die Menschen damals kannten Weinstöcke. Da gab es jede Menge Wein, es war ein tolles Klima. Es gab und gibt ja immer noch in Israel leckere Weine. Und die konnten damit was anfangen, weil denen das vor Augen war. Wenn die durch die Gegend gefahren sind, haben sie jede Menge Weinstöcke gesehen. So wie wir, wenn wir irgendwie im süddeutschen Raum unterwegs sind, eben auch viele schöne Weinreben, Weinsorten sehen. So konnten die damit was anfangen. Und hier gibt es in meinen Augen wirklich auch zwei Aspekte, die ich kurz erläutern möchte. Das eine ist natürlich, was er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Was macht der Weinstock? Der Weinstock ernährt die Reben. Und die Reben tragen Früchte. Wenn man jetzt den Weinstock abholzt oder die Rebe abschneidet, dann gibt es keine Ernährung mehr. Und was bedeutet das für uns? Wenn wir nicht gewurzelt bleiben oder verbunden bleiben zu dem, der uns nährt und Kraft gibt, dann werden wir bald keine Kraft mehr haben und wir werden bald keine Ernährung haben. Das ist so, als wenn du deinen Job verlierst und kein Geld mehr verdienst, dann wirst du irgendwann deine Rechnung nicht mehr zahlen können. Und so sagt auch Jesus hier ganz klar, ihr sollt und bekommt eure Kraft aus mir. Ich ernähre euch. Und warum ernährt er uns? Damit wir Früchte tragen, damit wir die Früchte sind. Das heißt, die Frucht ist einmal darauf angewiesen, dass sie im Weinstock ernährt wird. Aber sie hat natürlich auch einen anderen Zweck. Und da sind wir wieder bei dem Evangelisieren. Eine Frucht, eine Weintraube ist sehr schmackhaft. Wir sind das Salz in der Suppe. Zumindest sollten wir das sein. Wir ernähren durch die Frucht, die wir sind, eben auch andere. Das heißt, wir sind ein Segen für andere und das können wir aber nur sein, wenn wir im Weinstock bleiben. Und da ist es eben das eine zu sagen, ich bekenne mich zu Jesus, das ist ja der erste Schritt, aber da hört es ja nicht auf. Das Spannende ist ja zu gucken, was ist mit den Menschen, die sich bekehren in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Sind die dann immer noch in Christus? Oder war das ein Strohfeuer? Wir haben das Gleichnis von den Böden auch schon mal durchgenommen. Das ist das Schwierige. Es ist nicht so schwierig zu sagen, ja, ich will. Das Schwierige, und das kennen wir alle, wenn man länger dabei ist, das Schwierige ist, dabei zu bleiben. Das Schwierige ist, nicht loszulaufen, einen kurzen Sprint hinzulegen, wie Paulus sagen würde, sondern am Ende anzukommen, bei diesem langwierigen Marathon, den wir manchmal so durchs Leben gehen, und nicht aufhören, nicht aufgeben. Und auch dafür brauchen wir Kraft, und auch die kriegen wir aus dem Weinstock. Und auch hier am Ende nochmal, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger seid. Man kann auch durch Worte Frucht bringen, man kann durch Ermutigung Frucht bringen. Aber wenn es immer nur dabei bleibt, zu sagen, komm, ich bete für dich, auch wenn du jetzt eigentlich eine warme Mahlzeit bräuchtest, und ich bin aber nicht bereit, diese warme Mahlzeit auch einfach mal zu geben oder praktisch zu helfen, dann müssen wir uns als Christen auch irgendwann fragen, sind wir jetzt eigentlich nur fromm oder sind wir auch wirklich bereit, diese Extrameile auch mal zu gehen, Verzicht zu üben. Das ist ein schönes Beispiel, das habe ich von Steve. Wir hatten ja Beiratstreffen gehabt am Samstag und da hat er mir das zur Verfügung gestellt. Das andere, was man beim Weinstock eben wissen muss, ist, dass wir oder dass ein Gärtner im weitesten Sinne Pflanzen eben wie den Weinstock, aber auch Rosen, dass wir vielleicht hier ein bisschen mehr können, immer zurückschneiden müssen. Ja, wenn du willst, dass deine Rosen schön blühen, müssen sie irgendwann mal zurückgeschnitten werden. Und ich kann mich sehr gut an ein Beispiel noch in Hamburg, als wir in Hamburg wohnten, erinnern. Da hatten wir so einen riesengroßen Baum im Garten und der war so groß geworden, dass man kaum noch durch die Pforte kam. Also haben wir gedacht, irgendwann nach ein paar Jahren, wir müssen den mal ein bisschen cutten, also kleiner machen, zurechtschneiden. Da wir es nicht selber machen wollten, hatten wir so einen netten Nachbarn, den haben wir dann gebeten, mach das doch mal. So, irgendwann kam ich von der Arbeit nach Hause und sehe, dass dieser riesengefühlt 2,80 Meter Baum auf einmal nur noch 1,30 Meter groß war und eigentlich nur noch Holz zu sehen war. Da war alles kahl. Und ich so, ach du meine Güte, der stand vorne an der Straße und der sah vorher schön aus, aber eben sehr wuchtig. Und jetzt war das eigentlich nur noch ein Stück Gestrüpp in meinen Augen. Und ich bin überhaupt kein Gärtner und habe da keine grüne Hand. Aber ich dachte schon, boah, das werden auch andere sehen, dass da was fehlt. Und der sah so klein geschnitten aus, dass ich dachte, das war's. Der wird sich nie wieder erholen. Das war jetzt einfach zu viel zurückgeschnitten. Es sah wirklich nicht schön aus. Und es hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Dann kamen die Nachbarn und meinten, was habt ihr denn da gemacht? Also das war jetzt wirklich zu viel. Und kannst ja auch nichts sagen. Du kannst eigentlich nur beten und hoffen. Das ist jetzt nicht, dass du den nicht irgendwann komplett wegschmeißen musst. Und siehe da, 1-2 Jahre später sahst du, wie er wieder blühte und sproste und es war alles gut. Das war genau das Richtige, was der Nachbar gemacht hat, weil er das kannte und der war nachher, nach 1-2 Jahren, viel schöner als vorher, weil er nicht mehr so ausgeufert war, der war schön zurechtgeschnitten. Und das war für mich wirklich, immer wenn ich an dieses Zurückschneiden in der Bibel, wenn ich das lese, denke ich an diesen Baum und denke, ja Wahnsinn, ich hätte wirklich wetten können, das war's. Ist nicht gut gewesen. Und wie kommen wir jetzt auf dieses Bild? Das Zurückschneiden als Christen fühlt sich in der Regel nicht sehr angenehm an. Keiner von uns möchte vom Herrn, also behaupte ich jetzt mal, ich auf jeden Fall nicht, aber keiner möchte wirklich, wirklich mal so richtig zurückgeschnitten werden, weil das nicht angenehm ist. Weil im Grunde genommen der Herr sagt, hier ist ein bisschen morsches Holz, hier ist vielleicht in die falsche Richtung mal abgebogen, hier müssen wir, den Ast müssen wir mal weghauen, den müssen wir wegmachen, das müssen wir wegmachen und am Ende fühlst du dich erstmal nackt. Da ist nichts mehr von dem, was du eigentlich früher kanntest, wo du dich wohlfühltest. Du wirst ja erstmal nackig gemacht. Und das ist fast immer unangenehm. Und häufig benehmen wir uns, glaube ich, wie kleine Kinder. Wenn das passiert, fangen wir an, innerlich zu schreien und zu sagen, Herr, warum machst du das? Es ist falsch. Ich weiß es besser. Es fühlt sich nicht gut an, also kann es nicht richtig sein. Und das Bild symbolisiert so ein bisschen das Problem, dass es auch in dem Falle für einen Hai, der sich in irgendeinem blöden Fischernetz, was dann mal im Ozean rumschwimmt, verhedderte und jetzt damit ein Leben lang rumschwimmen darf, nie angenehm anführen würde, wenn du jetzt anfängst, Hai, bleib mal kurz stehen, ich schneide das ab, es ist ja zu deinem eigenen Besten. Der würde sich wahrscheinlich erstmal verteidigen und dich im Zweifelsfall auffressen, wenn du versuchst, ihm nahe zu kommen, obwohl du ihm helfen möchtest. Ist vielleicht hier noch nicht so tragisch, aber es kann sein, dass er aufgrund des Netzes nicht mehr jagen kann, einen Nachteil seinen anderen Artgenossen hat und stirbt, weil er nicht mehr wettbewerbsfähig ist sozusagen. Also wir können uns ja auch Lasten angewöhnen, die uns daran hindern, Früchte sein zu können, die uns daran hindern, effektiv sein zu können, die uns einfach die Kraft rauben, weil wir ständig das Falsche machen. Und wenn dann jemand kommt, so wie bei dem Hai, und sagt, ich will dir jetzt wirklich was Gutes tun, es fühlt sich aber gerade mal nicht so gut an, aber glaub mir doch, es ist langfristig das einzig Richtige, um dich wieder frei zu machen. Und das ist das, was wir als Christen immer wieder merken und auch im Gebet immer wieder zulassen müssen, ist, dass der Herr im günstigsten Fall die kleine Schere ansetzt, aber manchmal muss er auch mal die Axt ansetzen und sagen, jetzt haue ich diesen gesamten Ast, diesen gesamten dicken Ast, der sich da breit gemacht hat, den haue ich jetzt mal ab. Und das tut weh. Das tut immer weh. Und deswegen ist das kein Sprint, deswegen ist das kein Einmal-Event zu sagen, bekenne dich, das ist der Anfang. So wie wir von einem Baby zum Kleinkind zum Erwachsenen hin reifen müssen, muss auch der Christ, egal wie alt er ist, diesen Prozess damit anfangen, dass er überhaupt sich mal bekehrt. Und das ist so toll, dass es Menschen gibt, Geschwister gibt, die das machen. Und das müssen wir eben auch. Und dann gibt es, finde ich, eine der schönsten Passagen in der Bibel, die so schön sagen, was sind denn Früchte? Und wir kennen das alles. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Kurzer Rückschritt, in welchem Zusammenhang schreibt Paulus das? Er schreibt es an die Gemeinde in Galata, die er selber gegründet hat. Und es war eine Irrlehre, die sich breit machte. Vor allen Dingen waren es die Pharisäer, die Judenchristen, die also den neuen Heidenchristen sagen wollten, Christsein ist gut, aber du musst das mosaische Gesetz trotzdem annehmen. Du musst dich trotzdem beschneiden lassen. Du musst trotzdem was tun, um dich zu bekehren. Und Paulus sagt, nein, eigentlich habt ihr es nicht verstanden. Wir sind gerettet durch Gnade und durch die Liebe Gottes, aber nicht durch das Gesetz. Und das ist wichtig, weil auch heute können wir so gesetzlich werden, mit dem, was wir anderen meinen, aufbürden zu müssen, wie sie sich dann als Christen zu verhalten hätten. Ich nenne jetzt nur mal das tolle Thema Rauchen. Oder tausend andere Sachen, von denen wir uns einfach sehr leicht Sachen rauspicken und sagen, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Das ist relativ einfach, aber wenn es darum geht, ja, bist du denn ein freundlicher Mensch? Sind wir wirklich Menschen, die einen Frieden stiften? Sind wir Menschen, die Rücksicht nehmen? Würdest du dich als gütig bezeichnen? Als barmherzig, als liebevoll? Sind das die Charakteristika, die andere über dich sagen würden? Und wenn du jetzt zu dem Entschluss kommst, ja, hier, ja, so wie wir wahrscheinlich alle, aber in anderen Bereichen nicht, dann ist die Frage, ja, was hält dich, was hält mich, was hält uns davon ab, diese Frucht zu sein, die man liebevoll nennt, die man Dankbarkeit nennt, die man rücksichtsvoll nennt und so weiter. Weil das ist letzten Endes das, was der Herr von uns möchte. Das sind die Früchte, die andere schmecken, wenn sie mit dir in einem täglichen Leben, bei der Arbeit, beim Sport, in der Gemeinde, das sind die Früchte, die andere schmecken, ohne dass sie es merken, weil sie einfach mit dir Kontakt haben, weil sie mit mir Kontakt haben. Und das sind die Art von Früchten, die der Herr wirklich als wohlschmeckender Geschmack, als wohlschmeckender Frucht ansieht. Das ist die Messlatte, mit der wir uns messen müssen. Und manchmal hilft es uns, auch mal das Gegenteil uns vor Augen zu führen, zu vergegenwärtigen. Was bedeutet es, wenn wir nicht in den geistigen Früchten uns suhlen und diese geistige Frucht annehmen oder werden, sondern was passiert, wenn wir das Fleischliche nachgehen, wenn wir im fleischlichen Sinne eine Frucht sind, was leider auch geht, das sind dann die Früchte, die keiner essen möchte, weil sie nicht gut schmecken oder faul sind. Und auch da ist Paulus sehr klar, ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist eigentlich der Kampf, den wir ja tagtäglich haben. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Paulus sagt das an anderer Stelle ja auch so schön, ne? Ich tue das, was ich nicht tun will, obwohl ich weiß, was ich eigentlich tun sollte. Warum ist das so? Weil wir auch Menschen sind, weil wir auch fleischlich sind. Und wir werden es, und das ist die schlechte Nachricht, wir werden es bleiben, bis wir sterben. Und die gute Nachricht ist, du bist dem aber auch nicht ausgeliefert, hilflos, sondern wir sind in dem Weinstock. Wir kriegen die Kraft, die Nahrung, ne, heute würde man sagen die Ergänzungsmittel. Wir kriegen alles, was wir brauchen, damit wir eben nicht im Fleisch stecken bleiben. Denn was ist das Fleisch oder was sind die Früchte? Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und da muss man sich schon fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in der Gemeinde aus? Haben wir da Streit? Ja, haben wir. Wir sind nicht immer einer Meinung. Haben wir Eifersucht? Gibt es hier Eigennutz? Und du kannst die Liste für dich durchgehen und mal den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, das bin ich auch. Ich sehe mich da in ganz vielen Bereichen. Und wenn ihr mit Steffi redet, sieht sie wahrscheinlich noch ein paar mehr als ich. Und das ist leider eben, gehört auch zur Wahrheit. Und deswegen ist ja die Gnade so wichtig, weil wir das durchs Gesetz nicht schaffen werden. Aber es ist auch kein Freifahrtschein, einfach so weiterzumachen. Zu sagen, die Gnade, ich bin ja, Jesus ist mein Herr, Amen. Nee, so funktioniert das eben auch nicht. Und das sagt Paulus hier auch ganz klar. Es hat Folgen, wenn wir nicht täglich umkehren. Und mir fiel heute Morgen Schokolade ein. Wir alle haben ja irgendwie mal Phasen im Leben, wo wir das Gefühl haben, wir könnten noch mal ein bisschen weniger wiegen. Da wir nicht mehr wachsen in die Höhe, ist die einzige Chance, den BMI wieder in den Normalbereich zu kriegen, abzunehmen. So. Und ich bin so ein Süßigkeitsfan. Und für mich ist Schokolade durchaus auch mal eine Versuchung. Und dann dachte ich heute Morgen so, ja gut, ein Stück Schokolade, ist das ein Problem? So ein kleines Kästchen, nicht eine ganze Schokolade, ein Stück Schokolade. Wegen eines Stücks Schokolade werde ich nicht übergewichtig. Auch nicht wegen zweien. Aber irgendwann kippt das ganze System, wenn du nämlich die ganze Schokolade jeden Tag aufisst. Also ist die Schokolade böse? Nein. Aber die Menge macht es irgendwann. Und genauso sind es mit diesen fleischlichen Sachen. Sind wir gleich in der Hölle oder kommen wir ins Fegefeuer nur, weil wir ab und zu mal fleischlich sind? Natürlich nicht. Aber wenn du nur noch fleischlich bist und wenn du gar nicht mehr merkst, dass du umkehren musst, dann wird es irgendwann problematisch. Und wie merken wir, dass wir umkehren müssen? Indem wir miteinander sprechen. Indem wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, wenn wir auch mal vom Weg abkommen. Aber genauso wichtig ist es auch, uns mal gegenseitig zu loben, wenn wir Sachen gut machen. Einmal loben ist irgendwie neunmal effektiver als zu rügen. Und, ne, also rein pädagogisch, ich bin kein Pädagoge, aber Belobigung ist viel effektiver, als immer nur draufzuhauen und Leute darauf hinzuweisen, was sie alles falsch machen. Es ist viel angenehmer, auch mal zu hören, was man richtig macht. Und es kann durchaus eine Motivation sein, dann vom falschen Weg auch abzukommen. Deswegen würde ich immer erstmal mit dem Loben anfangen, bevor ich jedem erstmal erklären muss, was er alles falsch macht. Auch das können wir meistens sehr gut, weil wir wissen es ja besser, wir sind Christen, nicht vergessen. Ne? Wir sind die guten Christen, die anderen sind die nicht so guten. So, ist so. Ne? Also ich finde mich da wieder und du vielleicht auch. Und deswegen ist doch das, was Jeremia geschrieben hat, so wunderschön. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün, auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ist das nicht schön? Das ist doch auch ein Versprechen, es ist eine Prophezeiung. Es ist ein Versprechen, du wirst Frucht tragen, wenn du in mir bleibst. Weil, und das ist auch wichtig, es ist einfach für uns, Frucht zu sein, geduldig, liebevoll, wenn alles gut läuft. Wenn wir einen tollen Job haben, eine super Frau oder Partner, die Kinder sind sowieso die Besten, sind auch noch alle Einser-Abitur auf dem Gymnasium und das ist auch noch das Schwerste in ganz Deutschland. Die sind natürlich auch bei den Olympischen Spielen dabei und sehen alle nebenbei noch einen Modelvertrag, also verdienen schon ihr Geld auf YouTube. Ja, dann kann ich mich ja völlig entspannt hin sagen, ey, das Leben ist cool, praise the Lord, juhu. Ja, und kann hier wirklich sagen, es gibt gar keinen Grund, schlechte Laune zu haben, weil es einfach, weil du zugeschüttet bist mit Segnungen. Die Frage ist aber, was passiert? Und da gibt es, ne, da haben wir ja auch neulich drüber gesprochen, glaube ich, das Buch Job und andere. Was passiert, wenn es auf einmal nicht mehr rund läuft? Was passiert, wenn dein Partner dich verlässt, obwohl du Christ bist? Wenn deine Kinder sich vom Glauben abwenden, obwohl du gefühlt alles gegeben hast, damit das nicht passiert? Wenn du deinen Job verlierst, wenn andere Leute dich mobben, wenn einfach mal Sachen in wichtigen Bereichen in deinem Leben so völlig aus dem Ruder laufen? Wie verhalten wir uns dann? Sind wir dann immer noch liebevoll? Sind wir dann immer noch freudig? Nehmen wir, wie Paulus sagt, diese Situation in Freude an? Würden wir im Gefängnis Loblieder singen zum Herrn? Ich nicht. Ich mache sowas leider nicht. Ich verfalle in Opferrollen oder Zweifel und denke, oh, warum so? Und das ist jetzt ja auch nicht fair. Und, na, also wie reagieren wir, wenn wir wirklich richtig getestet werden. Wenn es mal richtig unrund läuft und noch schlimmer, bei allen anderen läuft es besser. Alle anderen läuft es, nur bei uns geht es gerade richtig den Bach runter. Das sind die Momente, wo dein wahrer Glauben getestet wird. Und das sind die Momente vielleicht auch in der Corona-Zeit, wo einige Menschen ihre Existenz verloren haben, in der Gastronomie, im Messebau oder wo auch immer. Wo all das, auf was man sich verlassen hat, mal kurz innerhalb wenigen Monaten dir unterm Boden weggezogen worden. Deine ganzen Ersparnisse, mit denen du irgendwas Tolles machen wolltest, weg. Freunde weg. Weil der eine ist vielleicht auf diesem Ende der Befürworter oder auch nicht Befürworter von irgendwelchen Maßnahmen und der andere ist ganz weit weg. Und das sind die Momente, wo wir wirklich getestet werden. Ich glaube auch, wo Gott manchmal die Axt anlegt und sagt, so, jetzt bist du dran, Dirk, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen bei dir. Wir müssen dich mal zurechtschneiden. Das geht so nicht weiter. Und wenn ihr daran denkt, was auch Jesus durchgemacht hat, bevor er gekreuzigt wurde, der hat gelitten. Der war alles andere als freudig. Aber, wie er so schon sagte, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein. Nimm diesen Kelch von mir, aber nur, wenn du meinst, dass es geht. Wenn es der Kelch ist, den ich trinken muss, wenn es der Kelch ist, den du trinken musst in deiner Lebenssituation, den ich trinken muss, dann gib mir die Kraft, ihn auch zu trinken. Lass mich trotzdem Frucht sein, auch in einer dunklen Stunde, die wir irgendwie alle entweder mal hatten, haben oder auch hier ein Versprechen, wenn du sie wirklich noch nicht hattest, das wird kommen. Auch das kann man versprechen. Du wirst als Christ nicht durchs Leben segeln und hinterher sagen können, am Ende an deinem Sterbebett, es war alles immer nur Picknick, Ponyhof. Dann hast du irgendwas nicht verstanden, weil das kann eigentlich nicht sein. Und insofern haben wir hier nochmal die Gewissheit, wenn wir im Herrn bleiben, wenn wir im Weinstock bleiben, wird alles gut. Wir können auch schwere Zeiten in unserem Leben, Stürme in unserem Leben gut überdauern, wie das Fundament, was wir richtig haben und nicht auf Sand gebaut ist, wenn wir im Herrn bleiben. Und wie geht das und was ist die Überleitung zum Weihnachtsgottesdienst am 5.12.? Da wird es nämlich um das Thema Liebe gehen. Nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern weil Liebe letzten Endes wirklich das zentrale Thema in der Bibel ist. Die Früchte wirst du nur tragen können, die Frucht wirst du nur sein können, wenn du Liebe nicht nur verstanden hast, sondern in deinem Herzen auch aufgenommen hast. Weil darum geht es in der Bibel, darum geht es Gott, dass er seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat, aus reiner Liebe. Und diese Liebe ist zentral wichtig, um eine Frucht sein zu können. Aus Liebe heraus sollten wir evangelisieren. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem Bedürfnis, wenn es uns gut geht im Glauben, egal wie es uns weltlich gut geht, wenn uns das wirklich gut geht, wenn wir davon überzeugt sind, Christsein ist wichtig und gut und macht Spaß, dann sollte es uns ein Bedürfnis sein, das weiterzugeben. Genauso wie du es weitergeben würdest, wenn du wüsstest, die Aktien von BioNTech gehen nächste Woche nochmal verachtfachen sich. Dann würdest du deinen besten Freunden sagen, kauf die Dinger jetzt, weil nächste Woche bist du reich. Aber bei uns ist doch genauso. Die Aktie von Jesus steigt permanent. Sie wird nie fallen und man kann, egal wann du einsteigst, du bist ein Gewinner. Und andersrum, wenn du es nicht machst, bist du ein Verlierer. Und das mit Liebe und Geduld und Sanftmut Menschen zu erzählen, das ist unsere Aufgabe, das sind die Früchte. Das setzt aber voraus, dass du das auch wirklich so empfindest, dass du das als liebevoll, als etwas ansiehst, was wir weitergeben wollen. Und deswegen gibt es Hausaufgaben auf, wie immer, etwas zum Nachdenken. Das Evangelium ist ja nichts Theoretisches, sondern es ist ja etwas sehr Persönliches. Und es bedeutet für dich vielleicht in einigen Bereichen deines Lebens was anderes als für mich oder für jemand anderen. Und die Frage ist ja wirklich, wo möchte der Herr bei dir, so wie du hier jetzt sitzt, wo möchte er was zurückschneiden? Wo möchte er dir Hinweise geben, dass es Zeit ist, etwas zu verändern? Manchmal sind es nur kleine Veränderungen, die aber sehr große Wirkung haben können. Und manchmal sind es wirklich radikale Veränderungen. Jobwechsel, Partnerwechsel, Kinder kriegen oder nicht kriegen oder was auch immer. Das ist individuell verschieden. Wo oder wie, und das finde ich auch sehr wichtig, leistest du Widerstand. Häufig wissen wir ja, was gut ist. Häufig wissen wir, was eigentlich dran wäre. Aber wir machen es nicht. Oder wir trauen uns nicht. Oder wir brauchen Hilfe, einen Ratschlag von jemandem, dem wir vertrauen, zu sagen, ist das jetzt wirklich das Richtige? Weil wenn ich mich hier irre, hat das wahnsinnig große Auswirkungen. Also wo halten wir zurück? Und das andere, wie und wo, in welchen Bereichen ist denn die Liebe, wie wir eben gehört haben, wirklich Gottes Liebe in deinem Leben ganz konkret sichtbar? Merken deine Arbeitskollegen, deine Freunde, merken die das und würden sagen, ja, da und da, die ist so oder der ist so. Ne? Also leben wir dieses liebevolle Leben und genauso wie mit den Früchten. Ist das wirklich etwas, wie andere dich beschreiben würden? Und ich meine jetzt nicht deinen Partner oder deine Kinder, sondern Arbeitskollegen, vom Prinzip Leute, mit denen du nicht so viel zu tun hast. Ne? Wenn du sie fragen würdest, beschreib doch mal den oder die. Was kommt da bei dir raus? Und dann das ganz Pragmatische wieder, wenn du dir da jetzt drüber Gedanken machst, was wären denn die nächsten Schritte, um wirklich Veränderungen in deinem Leben einzuleiten? Das kann ja der Entschluss sein, zu sagen, Susanne geht jetzt jeden Freitag evangelisieren in Lübeck. Es ist jetzt gar nicht so kompliziert. Das kann aber was völlig anderes sein. Ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen, dass ihr was zum Kauen habt, zum Nachdenken. Ich würde jetzt gerne mit dem Gebet die Predigt beenden. Dann hören wir ein bisschen Lobpreis und können während des Lobpreises, wenn ihr Gebete auf dem Herzen habt, Eindrücke, die Musik wird so unterschwellig weiterlaufen und ich werde dann irgendwann mit dem Gebet den offiziellen Teil des Gottesdienstes beenden und wir können dann noch Kaffee trinken oder uns draußen noch treffen und austauschen. Wenn ihr Fragen zur Predigt habt oder die Predigt haben wollt, kann ich euch die auch gerne zuschicken. Oder Susanne noch mal fragen wollt mit den Gideons, dann tut das. Amen. Herr, du bist ein guter Gott. Du bist wirklich ein liebender Gott und wir möchten dir einfach danken, dass wir unsere Berufung kennen. Wir sollen Früchte sein, wir sollen Frucht tragen. Und wir sollen Menschen von dir erzählen, Gott. Wir sollen Zeugnis abgeben durch das Leben, was wir führen, Gott. Und darum, ja, dafür danke ich dir, dass wir hier einen ganz klaren Auftrag haben, Herr. Dass wir das Licht sind, das Salz, dass wir uns nicht beirren lassen, Vater. Denn das Fleisch möchte nicht, dass wir eine geistige Frucht sind, Gott. Das Fleisch möchte, dass wir fleischliche Frucht sind. Und das ist ein Kampf und das kostet Kraft. Und für diese Kraft bitte ich dich, Herr. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig stützen, ermahnen, ermutigen, aufeinander aufpassen, Herr, wo es notwendig ist. Und dass da, wo du uns gesegnet hast, dass wir anfangen, anderen Kraft zu spenden, anderen die Frucht zu sein, für andere das Licht und das Salz. Dass wir nicht immer nur alles um uns selber sich drehen lassen, Herr, sondern dass wir erwachsene Christen werden, die anderen zum Glauben führen können. Darum bitte ich dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.